Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Und ich steige heute mal ein mit einem Zitat. Wir müssen weg von der Verkitschung und Trivialisierung des Holocaust und uns damit beschäftigen, warum die meisten Deutschen mitgemacht haben. Dieses Zitat stammt vom Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dorau von Jens Christian Wagner. Gesagt hat er diese Sätze auch mit Blick auf den großen Zuspruch der AfD unter jungen Wählerinnen und Wählern bei den letzten Landtagswahlen. Und auch uns hier im Deutschlandfunk treibt um, wie wir fast 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft dieses Kapitel der deutschen Geschichte aufarbeiten und erinnern können und wie das gerade heute mit Blick auf die junge Generation besser gelingen kann oder sogar besser gelingen muss. Und wir möchten Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen dazu sammeln in dieser Sendung. Und dazu dürfen Sie uns gern anrufen, 00800 4464 4464. Das ist die kostenfreie Rufnummer. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann rufen wir Sie auch sehr gerne zurück und holen Sie mit in diese Diskussion. Oder Sie schreiben uns an agenda@deutschlandfunk.de. Und vorstellen als erstes möchte ich Ihnen Dr. Martin Küppers. Er ist Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg. Diese Stelle erforscht die NS-Verbrechen und ihre unmittelbare Vorgeschichte. Einen schönen guten Tag, Herr Küppers.
Ja, ich grüße Sie.
Würden Sie Herrn Wagner recht geben, müssen wir uns intensiver auseinandersetzen mit der Frage, was die Täter im Nationalsozialismus angetrieben hat?
Ja, da gebe ich dem Kollegen eindeutig recht. Und das ist eben auch eine im Grunde genommen alltägliche Erfahrung aus meiner universitären Lehre. Zuerst einmal zum Thema. Die jüngere Generation will unbedingt wissen, was in diesen Jahren des Nationalsozialismus 1933 bis 1945 passiert ist. Und wir sollten auch von wissenschaftlicher Seite, aber eben auch aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft heraus eben diese Möglichkeiten an die Hand geben, solche Fragen zu beantworten.
Und warum ist das der Ansatz, der so nötig ist, sich auf die Täter und deren Motivation und wer alles mitgemacht hat, zu fokussieren im Moment?
Das ist ein Fokus, der Sinn macht, neben anderen. Und ich halte diesen Fokus für sehr sinnvoll, weil es eben zeigt, dass wir oft genug ein vielleicht verkürztes Bild vom Nationalsozialismus und seinen Verbrechen haben. Wir haben oft genug noch eine Vorstellung, dass Hitler irgendwie Befehle gegeben hat und die dann umgesetzt worden sind. Das ist aber schlicht falsch, weil Hitler hat zur Ermordung der europäischen Judenheit nicht einfach einen Befehl geben können, einfache Überlegung. Er hat nicht wissen können, ob solcher Befehl überhaupt befolgt werden würde. Das heißt, es hat ursächlich davor Erfahrungen gebraucht, um überhaupt zu wissen, was angewiesen, was befohlen werden muss. Und darum braucht es wieder initiativwillige Täter an den entscheidenden Stellen, die dann Machbarkeitsbeweise erbringen, die zeigen, das, was als Zivilisationsbruch dann historische Realität geworden ist, kann tatsächlich umgesetzt werden.
Und ich möchte gerne nochmal zurück zu diesem Zitat. Verkitschung wurde da ja auch genannt. Das ist ja sehr wertend. Oft ist beim Gedenken an diese Zeit in Deutschland auch die Rede von leeren Floskeln, das nie wieder zum Beispiel, oder von reiner Symbolik. Würden Sie ihm da auch recht geben? Denn ich denke, mit der Verkitschung meint er genau das.
Ja, eine Erfahrung von mir, die sich Semester für Semester wiederholt, ist die, wenn ich beispielsweise in einer Vorlesung die Shoah durch Massenerschießungen in Mittelosten und Osteuropa thematisiert habe. Über 2,2 Millionen Ermordete, Jüdinnen und Juden. Dass Studierende zu mir kommen und fassungslos fragen, warum haben wir das im Schulunterricht nicht vermittelt bekommen? Ganz ähnlich handelt es sich bei der Aktion Reinhard, also der Shoah in Polen, hauptsächlich realisiert in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka. Das Gleiche, fast ein Drittel der Ermordeten der Shoah und in unserer allgemeinen Erinnerungskultur und oft genug auch im Schulunterricht kommen diese Themen nicht vor. Das, was ich jetzt in wenigen Sätzen angesprochen habe, 2/3 der Opfer des Holocaust kommen in einem allgemeinen Bewusstsein tendenziell eher nicht vor. Das heißt, wir müssen uns um ganz klare Statements in unserer Erinnerungskultur bemühen und sehen, dass das auch absolut repräsentabel dargestellt ist.
Mhm. Den Schulunterricht und den Bereich Schule als Lernort würde ich gleich gerne noch mal ausführlicher in der Runde besprechen. Mich würde vorher noch mal interessieren, heißt das aber auch für Sie als Leiter einer Forschungsstelle und auch von Gedenkstättenarbeit, dass die bisherige Arbeit in Frage gestellt werden muss oder beziehungsweise weiterentwickelt werden muss?
Sehen Sie, wir haben in der Gesellschaft immer wieder die Pflicht, uns zu hinterfragen, selbstkritisch und uns auch Tag für Tag neu zu erfinden. So können wir Fortschritte schaffen. Und ich bin mir sicher, dass an ganz vielen Orten, allerortens, versucht wird, da ganz verdienstvolle Arbeit zu machen. Und das passiert ja auch. Aber bei solchen Mängeln, die ich eben angedeutet habe, dass ganz wesentliche Teile der nationalsozialistischen Massenverbrechen in unserem aktuellen Gedenken vielleicht noch gar nicht so adäquat vorkommen, wie das eigentlich sein müsste, sind wir doch gefordert, das zu überarbeiten, das zu überdenken. Und das ist auch mit einfachen Mitten möglich. Das heißt, wir sind gefordert und wir sind auch fähig, da bessere Erinnerungskultur zu realisieren. Und wie gesagt, jüngere Generationen haben unbedingtes Interesse, genau das auch zu erfahren.
Mit in die Runde nehmen möchte ich an dieser Stelle Dr. Steffi de Jong. Sie ist Historikerin, derzeit in Norwegen, in Trondheim. Sie erforscht, wie Menschen sich an historische Ereignisse erinnern und wie sie die Vergangenheit im Moment darstellen und vermitteln. Auch an Sie herzlich willkommen und schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Geben Sie den Herrn Küppers recht, aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Erforschung brauchen wir eine Fortentwicklung der Konzepte, die wir bislang haben, wenn es um Erinnerungskultur geht?
Ich würde Herrn Küppers recht geben und auch Jens Christian Wagner. Ich glaube, wir haben bis jetzt eine Erinnerungskultur, die sich sehr, sehr stark auf die Opfer fokussiert. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das war sehr wichtig, die Opfer in den Fokus zu rücken und ihnen eine Stimme zu geben und ihnen ein Gesicht zu geben und die Opfer ihre eigene Geschichte erzählen zu lassen. Aber ich glaube, wir sind da im Moment so ein bisschen festgefahren in dieser Art der Erinnerungskultur. Und deshalb würde ich Herrn Küppers völlig recht geben, dass wir da ein bisschen weiterdenken müssen und auch die Täter und die Taten in den Fokus nehmen müssen.
Ja, das wäre die feine Frage gewesen. Warum ist das aus Ihrer Sicht jetzt in diesem Moment angezeigt und so wichtig?
Weil wir gerade Veränderungen sehen in der Gesellschaft, die darauf hindeuten, dass vielleicht genau dieser Punkt, also die Frage, wie eine Gesellschaft sich dahingehend verändern kann, dass auf einmal ein Genozid möglich ist, ja? Dass extreme Diskriminierung möglich ist, dass das eine Frage ist, die wir viel stärker ansprechen müssen. Gleichzeitig sind wir natürlich an dem Punkt, wo die letzten Zeitzeugen in ein paar Jahren nicht mehr da sein werden. Und wir müssen uns auch da fragen, wie geht's von hier aus weiter? Und im Moment habe ich das Gefühl, sind wir teilweise noch dabei, genau die Erinnerungskultur, die wir hatten bis jetzt, in die Zukunft herüberzutragen. Also beispielsweise werden in mehreren Projekten virtuelle Zeitzeuginnen entwickelt, mit denen man quasi einen Dialog führen kann.
Mögen Sie das noch mal kurz ausführen, Frau de Jong, weil das ist ganz spannend, genau. Was es bedeutet mit einem Hologramm in diesem Fall, richtig?
Ja, also man sagt virtuelle Zeitzeugen, weil es die Hologrammtechnik so noch nicht gibt. Mhm. Aber genau, diese Zeitzeugen werden während mehrerer Stunden interviewt. Und dabei wurde ein Fragekatalog durchgegangen, von dem man ausgeht, dass zum größten Teil Schülerinnen, die auch in 100 Jahren noch stellen werden. Und diese virtuellen Zeitzeugen funktionieren mit einer Spracherkennungssoftware, sodass man ihnen Fragen stellen kann und die Zeitzeugen darauf antworten. Und so wie ich diese Projekte sehe, versuchen diese Projekte den direkten Dialog mit den Zeitzeugen in die Zukunft herüberzutragen. Und das ist das ist verständlich aus der Erinnerungskultur, die wir kennen und vielleicht auch wichtig. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen darüber hinausgehen und genau die Punkte ansprechen, die Herr Küppers angesprochen hat und die auch Jens-Christian Wagner angesprochen hat.
Und an dieser Stelle will ich aber ganz gerne noch mal ein bisschen konkreter werden, was die Entwicklung angeht von Erinnerungskultur. Wir haben uns nämlich hier in Bonn in der Nähe unseres Funkhauses eine Ausstellung angeschaut, die sich genau damit beschäftigt, mit der unterschiedlichen Sicht und dem unterschiedlichen Erinnern über die Generationen hinweg. Nach Hitler, die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, so heißt eine Ausstellung, die da gerade im Haus der Geschichte läuft, und zwar noch bis Januar 2026. Und unsere Reporterin Bettina Köster hat sich vom Leiter des Hauses, Professor Harald Biermann, durch die Räume in Bonn führen lassen.
Wenn man in die Ausstellung hineinkommt, da wird man ja gleich empfangen in Anführungsstrichen von geteilten Bildschirmen, auf denen ein Nazi-Aufmarsch zu sehen ist. Warum haben Sie das gewählt?
Wir haben den Einstieg sehr bewusst gewählt, weil wir davon überzeugt sind, dass die große Anhängerschaft, die der Nationalsozialismus und auch Adolf Hitler in den 50er Jahren noch hatte, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass der sogenannte schöne Schein des Dritten Reichs eben nachgewirkt hat.
Schauen wir uns doch mal an, wie das nachgewirkt hat. Also wenn man hier ein bisschen weiter in die Ausstellung geht, dann bekommt man erstmal die Information, dass sie praktisch sich unterschiedliche Generationen angeschaut haben, wie da eben die Nazi-Zeit nachgewirkt hat. Jetzt sind hier so Zimmer sozusagen nachgestellt und an diesen Zimmern sind Tapeten, die scheinen so abgekratzt zu sein. Also man hat praktisch so die entfernt, die verschiedenen Schichten der Tapeten, und aus dem Loch, was dann entsteht, sind nochmal Videoaufnahmen, die man sehen kann. Man sieht Trümmerfrauen, die hier nochmal im Film auch dargestellt werden. Also es wird nochmal ganz klar auch das Elend dieser Nachkriegszeit dokumentiert.
Ja, also viele nachgeborene Menschen und auch nachgeborene Historiker sagen natürlich, man hätte sich viel früher und intensiver mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen sollen. Das ist natürlich eine Feststellung, die leicht aus dem Sessel gut beheizten Arbeitszimmer zu fällen ist. Es ging Ende der 40er Jahre erst einmal darum, eine bewohnbare Wohnung zu haben, sich mit dem Schicksal sozusagen auseinanderzusetzen, dass man vielleicht seine Familie verloren hat, seine Wohnung verloren hat. Also die Not war eben groß und das versuchen wir hier zu zeigen.
Gehen wir jetzt einfach mal hier durch die Schülergruppen durch, die hier überall stehen und sich die einzelnen Medienstationen, in denen viel erklärt wird über Entnazifizierung und die Kritik daran beispielsweise, oder wer war eigentlich ein Nazi? Also all solche Fragen werden hier angestoßen und viele Schülerinnen und Schüler sind hier damit beschäftigt, sich das ein oder andere zu erschließen. Wann fängt denn, sage ich jetzt mal, noch mal auch stärker diese mediale Aufarbeitung der Nazi-Zeit an? In welcher Generation ist das denn zu finden?
Ja, also der eigentliche Durchbruch der medialen Auseinandersetzung, also wenn man von Theaterstücken oder so absieht, aber der eigentliche Durchbruch im Fernsehen war eben die amerikanische Miniserie Holocaust, die in den deutschen dritten Programmen mit Ausnahme des Bayerischen Rundfunks im Januar 1979 ausgestrahlt wurde.
Das ist sozusagen dann die Enkelgeneration, die damit konfrontiert wird. Das heißt, würden Sie sagen, in der Enkelgeneration ist es das erste Mal so, dass da so eine offenere Auseinandersetzung auch stattfindet?
Also der Holocaust wird ab den 80er Jahren zur zentralen Bezugsgröße der Erinnerung. Also dieser emotionale Moment der Auseinandersetzung mit der Ermordung der europäischen Juden wird zum zentralen Bezugspunkt. Gleichzeitig, und das zeigen wir auch in dieser Ausstellung, geht natürlich Differenzierung verloren. Also einerseits das Entsetzen über den Holocaust und die Massenmorde, auf der anderen Seite das familiäre Gedenken verändert sich, und wir kennen alle das Buch von Harald Welzer mit dem sehr schönen Titel Opa war kein Nazi. Also die Auseinandersetzung wird immer intensiver, aber in den Familien selbst geht man nicht dahin, wo es weh tut, und fragt nicht, was Opa gemacht hat, weil der war ja immer so nett. Und das ist eine Dichotomie oder eine Ambivalenz, Ambivalenz, die eben sich weiter durchzieht. Man hat einerseits die moralische Verdammnis, also ganz viele Menschen waren Nationalsozialisten und waren an den Menschheitsverbrechen beteiligt. Auf der anderen Seite, im persönlichen Bereich, keiner von uns. Und in der vierten Generation wird es dann sozusagen noch verrückter. Bei Umfragen stellt man fest, dass also viele junge Menschen glauben, dass ihre Verwandten eigentlich im Widerstand gewesen seien.
Ja, Opa war kein Nazi. Eine Sichtweise, die sich auch in deutlich späteren Studien übrigens nochmal wiederfindet. Das gerade war die Reportage aus der Ausstellung Nach Hitler, die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, läuft gerade im Haus der Geschichte in Bonn. Und ich würde nochmal kurz diese Untersuchung von 2018 zitieren vom Bielefelder Antisemitismusforscher Andreas Zick. Der hat in einer Umfrage zeigen können, da haben 69% der Befragten angegeben, dass ihre Vorfahren keine Täterinnen und Täter während des Zweiten Weltkriegs waren. Herr Küppers, würden auch Sie sagen, dass unsere Art zu erinnern in Familien zu einem Widerspruch zwischen Wahrnehmung und den historischen Tatsachen geführt hat?
Ja, das ist offensichtlich so. Da sagen die demoskopischen Umfragen ja eben auch Erhellendes. Nur bleibt dann für uns doch nur übrig, dass wir schlicht besser aufklären sollten. Und vielleicht ist es gar nicht das alles Entscheidende, wie in der jeweiligen Familie mögliche Täterschaft ausgesehen hat, sondern viel wichtiger ist auch ein allgemeines gesellschaftliches Bewusstsein in eine adäquate Erinnerungskultur zum Nationalsozialismus und seinen Massenverbrechen zu haben. Und damit ist dann vielleicht ein besserer Begriff auch für die nähere Zukunft zu finden.
Bevor wir weiter diskutieren, nehmen wir noch Sarah Stemmler mit in die Runde. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei der Bildungsstelle Anne Frank in der Social Media Redaktion, ist von Frankfurt heute nach Köln zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, hallo.
Vielen Dank.
Wenn wir das so hören, diese Ausstellung und die Auseinandersetzung mit Generationen davor, wie groß ist das Interesse der Jugendlichen aus Ihrer Sicht heute herauszufinden, was haben Großeltern während der NS-Zeit gemacht, wie haben die sich verhalten? Wie groß ist das Interesse?
Also ich würde sagen, das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß. Das belegen auch nochmal aktuellere Studien, zum Beispiel der Erinnerungsmonitor von 2023 von der EVZ. Da haben auch über 60% der Befragten gesagt, unter ihren Verwandten seien keine TäterInnen gewesen. Aber gleichzeitig haben über 80% gesagt, dass sie es sehr wichtig finden, sich weiter mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen und mit dieser Zeit. Also da sieht man auch wieder so ein bisschen diesen Widerspruch, den wir gerade schon angesprochen haben. Das Interesse ist auf jeden Fall da und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist groß. Mhm. Man muss nur die richtigen Medien dafür wählen oder die richtigen Herangehensweisen.
Aber gerade gehört haben wir im Beitrag den Satz, man geht nicht gern dorthin, wo es weh tut, nämlich in die Geschichte der eigenen Familie. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ich würde sagen, ja, das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste, sich eben mit der Vergangenheit von auch eigenen Verwandten zu beschäftigen und vielleicht dann auch damit, dass geliebte Menschen, der eigene Opa, der eigene Urgroßopa Dinge getan haben, die man nicht mit dem Bild zusammenbringen kann, was man von diesen Menschen inzwischen hat. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft und dann resultiert daraus eben auch, dass es in vielen deutschen Familien sehr ähnliche Narrative gibt, die sich dann an gewissen Punkten decken und vielleicht nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, die deutsche Gesellschaft hat sich auch stark verändert seit 1945. Sie ist viel diverser geworden. Und es ist auch einfach so, dass es inzwischen viele junge Menschen gibt, die hier leben, deren Eltern und deren eigenen Vorfahren gar nicht zu dieser Zeit in Deutschland gelebt haben und die sich dann auch nicht in der deutschen Erinnerungskultur wiederfinden, so wie wir sie aktuell leben. Also das zeigt sich auch in diesen Umfragen, dass auch ein großer Prozentsatz der jungen Menschen sagt, sie fühlen sich und ihre eigene Geschichte, ihre eigene Familiengeschichte dort gar nicht gesehen.
Mhm. Auch ein interessanter Aspekt, den wir hoffentlich später nochmal aufgreifen können. Aber Sie haben ja gerade zu Beginn gesagt, das Interesse ist groß. Und unsere Reporterin Bettina Köster, die in der Ausstellung im Haus der Geschichte war, hat auch noch mit einigen Jugendlichen, mit einigen Schülerinnen und Schülern sprechen können. Hören wir mal rein.
Also ich fand es manchmal schon ganz schön erschreckend, wenn man so manche Sachen gesehen hat. Auch so gerade, wie die Leute behandelt wurden und wie sie in KZs und sowas waren.
Also mich bewegt vor allem, dass halt diese Gewalt auch gegen Homosexuelle und so, was jetzt mittlerweile, wofür wir immer noch kämpfen, dass das früher auch so ein krasses Thema war. Und ich finde halt schön, dass man so viele Veranschaulichungen hat und so viele Beispiele halt dafür.
Wie war es bei dir?
Ich finde es echt krass, wenn man sieht, was so passiert ist, wie sich das heute auch wiederholt. Es ist unglaublich, wie die Menschen gelebt haben, wie das über die ganzen Generationen weitergetragen wird. Und dass es auch heute ein unglaublich präsentes Thema ist. Das finde ich unglaublich.
Also ein sehr präsentes Thema. Frau de Jong, ich würde Sie ganz gerne dazu mal fragen. Erstens, was macht es mit Ihnen, wenn Sie hören, wie beeindruckt die Jugendlichen da ja doch sind? Und zweitens auch die Frage, das hat ja deutlich was mit der heutigen Zeit auch der Jugendlichen zu tun. Wir haben ja die Stimme gehört, die gesagt hat, auch heute noch kämpfen Homosexuelle in Deutschland dafür, dass sie akzeptiert und Teil dieser Gesellschaft sind und nicht marginalisiert werden.
Na, erstens einmal deckt es sich mit meinen Beobachtungen meiner Studierenden, sowohl in, die in Deutschland, die ich vor 2 Jahren in Köln hatte, und die Studierenden, die ich jetzt in Norwegen habe. Wenn man ein Seminar zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust anbietet, dann sind die meistens voll. Oder wenn ich eine Vorlesung halte in einem anderen Seminar zu der Thematik oder zur Erinnerungskultur, das sind immer die, die Themen, die besonders gut ankommen. Also von daher überrascht es mich jetzt nicht, dass die Jugendlichen so interessiert daran sind. Mhm. Die zweite Frage war nochmal.
Wie sehr das doch auch zeigt, auch in der Ausstellung offensichtlich, wie sehr das noch mit unserem Leben heute zu tun hat.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das hat auch, also vielleicht hat das sehr viel mit der Social-Media-Kultur zu tun, in der solche Fragen ja auch viel offener diskutiert werden. Ne? Ich glaube, Social Media hat zum Beispiel für die LGBTQI-Plus-Community sehr, sehr viel getan, zur Sichtbarmachung und auch Identitätsangebote angeboten. Dass die Jugendlichen dann dort Parallelen sehen, wundert mich jetzt auch nicht wirklich.
Mhm, Frau Stemmler, Ihnen wird es ähnlich gehen. Ich habe Sie nicken sehen gerade. Also dieses Gegenwärtige, dass der Blick in den Rückspiegel sozusagen hat was mit dem Heute zu tun, das erleben die Jugendlichen.
Ja, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, gerade auch eben in der Bildungspolitik, dass man das deutlich macht, dass man die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft und das eben nicht betrachtet, als dass es irgendwie abgeschlossen und liegt in der Vergangenheit und wir vermitteln hier nur Geschichte, sondern dass man die Jugendlichen eben auch so anspricht, dass man ihnen zeigt, das hat auch immer noch viel mit unserer heutigen Gegenwart zu tun und Diskriminierung besteht eben fort.
Das Thema Holocaust ist für junge Menschen weit weg und doch bewegt es sie sehr. Darüber wollen wir gleich weitersprechen hier in der Deutschlandfunk Agenda. Und wenn Sie sich beteiligen wollen, erreichen Sie unser Telefonteam unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an agenda@deutschlandfunk.de. Willkommen zurück zu Agenda mit dem Thema heute, fast 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft, Erinnerungsvermittlung in TikTok-Zeiten. Und uns würde auch Ihre Sicht interessieren auf dieses Thema. Was hat sich Ihrer Beobachtung nach über die Generationen hinweg verändert in der Erinnerung an die NS-Zeit? Wie und worüber wird eigentlich in Ihrer Familie über den Nationalsozialismus gesprochen? Wie kann eine lebendige Erinnerung auch heute funktionieren, wo wir wissen, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, so haben wir es auch gerade schon gehört, bald nicht mehr für Gespräche und Aufklärung zur Verfügung stehen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Das ist europaweit eine kostenfreie Telefonnummer. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und weiterhin im Studio bzw. zugeschaltet sind Dr. Steffi de Jong, Associate Professor an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, der Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg, Dr. Martin Küppers, und dazugestoßen auch und mit hier im Studio Sarah Stemmler aus dem Social Media Team der Bildungsstätte Anne Frank. Und Frau Stemmler, mal eine ganz grundsätzliche Frage, weil wir es gerade auch zum Thema Schulunterricht hatten. Wie kommen Jugendliche heute eigentlich zum Thema der deutschen Geschichte NS-Zeit? Also ist es immer der Anstoß durch den Unterricht, also durch die Schule?
Also die Auseinandersetzung in der Schule, aber auch in anderen Medien wie Filmen oder Serien ist auf jeden Fall weiterhin wichtig. Das sagen auch junge Menschen. Aber man muss auch sehen, sie kommen zu dem Thema oder beschäftigen sich in irgendeiner Form mit dem Thema auf jeden Fall auch über neuere Apps wie TikTok. Auf TikTok verbringen junge Menschen unfassbar viel Zeit. Also gerade die Gen Z, aber auch die Millennials nutzen diese App, diese Videoplattform sehr, sehr intensiv, teils mehrere Stunden am Tag. und nutzen sie auch sehr divers, also nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch teilweise wie eine Suchmaschine oder um sich zu informieren, also auch zu Nachrichtenzwecken. Und das heißt, sie müssen dort jetzt nicht unbedingt gezielt nach dem Thema Nationalsozialismus oder Erinnerungskultur suchen, werden aber vielleicht einfach mit Videos konfrontiert, die sich damit befassen und die sich dann auch nicht immer unbedingt auf eine besonders differenzierte Art und Weise damit auseinandersetzen, weil BildungsakteurInnen leider viel zu wenig präsent sind auf TikTok bisher und auch klassische Medien und die App leider eher noch dominiert wird von tendenziell rechtsgerichteten AkteurInnen oder auch dann eher unwissenschaftlichen und teilweise propagandistischen Kanälen. Also die Plattform ist auf keinen Fall zu verteufeln, da ist auch sehr viel Gutes und sehr viel Bildung zu finden, aber auf jeden Fall noch nicht genug. Und da müssen demokratische AkteurInnen noch viel stärker hin. Und deswegen sind wir da auch mit der Bildungsstätte Anne Frank jetzt schon seit über 4 Jahren vertreten.
Und das ist ein kleiner Cliffhanger. Wir werden gleich nochmal reinhören in die Art und Weise, wie Sie dort vertreten sind. Ich würde aber vorher gerne nochmal kurz zurück zum Unterricht. Das ist ja vielleicht auch das, was Sie gerade sagen, nämlich, dass Schülerinnen und Schüler im Internet über Social-Media-Kanäle auf Fragen gestoßen werden, die dann vielleicht im Unterricht aufgefangen werden könnten. Allerdings schreibt uns die Hörerin Andrea Obdenwinkel, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass der Holocaust deutlich zu kurz komme im Schulunterricht. Ich zitiere, als Geschichtslehrerin an einem Gymnasium kann ich sagen, dass im Basiskurs der Oberstufe umgerechnet für den Holocaust eine Doppelstunde übrig bleibt. Die Erinnerungskultur bleibt da auf der Strecke, so ihrer Meinung. Und sie schreibt auch noch, wir haben einfach eine historische Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Und ich denke, ins ähnliche Horn wird möglicherweise Herr Stolp blasen. Aus Erfurt hat er uns erreicht unter der 00800 4464 4464. Herzlich willkommen in der Agenda, Herr Stolp.
Einen recht schönen guten Morgen. Hallo. Aus Erfurt.
Ja, sehr schön, dass Sie angerufen haben. Sie sind pensionierter Lehrer, haben also viel Erfahrung auch mit Geschichtsunterricht. Ich weiß nicht, was Sie unterrichtet haben.
Noch schlimmer. Ich war Schulleiter einer Gemeinschaftsschule von 1 bis 10 und diese Problematik oder diese Thematik war bei uns ein Schwerpunkt im Schulkonzept. Das heißt, wir hatten ein Demokratiekonzept oder haben ein Demokratiekonzept, wo man nicht auf den Lehrplan wartet, wie die Kollegin da eben gesagt hat, dass irgendwann im Geschichtsunterricht der Holocaust drankommt, sondern bei uns ist das in allen Klassenstufen jedes Jahr das Thema. Anne Frank wurde genannt, wir haben eine Anne Frank-Woche zum Beispiel, wo alles entsprechend die Kinder damit konfrontiert werden.
Das heißt aber auch, dass es über die verschiedenen Fächer hinweg auch Thema dann wird oder wie wird das praktisch umgesetzt?
Also ich finde es nicht gut, wenn jeder Lehrer oder Lehrerin sich nur an sein Fach klammert oder ihr Fach klammert, sondern das ist Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer, weil das steht ja auch im Bildungsgesetz drin. Und man kann auch in allen Fächern das Ganze thematisieren. Und man muss jetzt das in den Schulen machen. Und gerade bei Anne Frank ist ein Bombenbeispiel, wie man das alles entsprechend vermitteln kann. Es gibt von den außerschulischen Angeboten, dass Bastelbögen geliefert werden. Wir holen eine Ausstellung ran. Wenn es Zeitzeugen noch gibt, auch mal ein Zeitzeugen. Und das machen wir mehrfach im Jahr, zum Beispiel auch bei der Befreiung von Auschwitz, 27. Januar. Das wird sichtbar dann auch in der Schule. Ja, das wird auch sichtbar. Und das ist meiner Meinung nach wichtig. Und wir dürfen unsere Kinder eben einfach nicht in dieser schweren Zeit allein lassen und sie allein auf TikTok suchen lassen.
Ja, Herr Stolp, ist dann Ihre Erfahrung, dass sich auch alle Lehrkräfte, sagen wir der Mathelehrer oder die Sportlehrerin, auch entsprechend gerüstet fühlen für Fragen und diese Art der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung dann auch zu gestalten?
Wir haben uns gegenseitig gerüstet dafür. Das heißt also, wir waren schon ein Team aller Lehrkräfte und Erzieherinnen und was alles so in der Schule agiert. Und wir haben das natürlich nicht dem Zufall überlassen und haben uns auch gegenseitig unterstützt. Ja, und haben dann auch, wie gesagt, das aufgeteilt ein bisschen. Aber wichtig war uns, dass den Schülern bestimmte, sagen wir mal, Sachen bewusst werden. Und die Kollegin, da hat es ja auch gesagt, man kann ja nicht warten bis in der 9. Klasse, dann ist ja auch die Emotionalität weg. Mhm. Ja, Kinder, die, ich sage mal, in der 5. Klasse sind, die sind emotional noch ganz anders aufgeschlossen gegenüber dieser Problematik. Ja, und so ein 9. Klässler, wo alles schon feststeht, der vielleicht im schlechten Einfluss war, den erreicht man dann gar nicht mehr.
Wobei wir auch gerade in den Tönen gehört haben aus der Ausstellung, dass da durchaus auch ältere Schülerinnen sehr beeindruckt sind, wenn sie mit entsprechenden Exponaten auch. Ich würde ganz gerne Herrn Küppers an dieser Stelle fragen. Er ist Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg. Sie haben uns gerade in der ersten halben Stunde erzählt, dass Sie die Erfahrung machen, wie wenig Wissen darüber da ist. Widerspricht jetzt die Erfahrung von Herrn Stolp nicht dieser These, nämlich dass schon sehr viel Engagement und auch viel Wissensvermittlung eher in den Schulen betrieben wird? Oder schaffen es die Schulen vielleicht aus Ihrer Sicht nicht, die Jugendlichen da abzuholen, wie man so schön sagt, wo sie gerade sind und was sie interessiert?
Ja, Grüße nach Erfurt. Und ich meine, das ist kein Widerspruch, sondern das sind Erscheinungen, mit denen wir insgesamt umgehen müssen. Nochmals, demoskopische Umfragen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit von Schülerinnen und Schülern der Meinung sind, dass die nationalsozialistischen Massenverbrechen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern stattgefunden hätten. Das ist schlicht falsch. Auschwitz, richtiger gesagt, das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wird oft genug unangemessen hoch angesetzt als nationalsozialistischer Tatort. Dort ist natürlich eine entsetzliche Zahl von etwa 1 Million Jüdinnen und Juden ermordet worden. Aber die Schülerinnen und Schüler, junge Erwachsene, wollen eben auch wissen, wo die Vielzahl der anderen Millionen Ermordete eben umgekommen sind und auch Massenverbrechen, wie das eben auch angedeutet wurde in der Ausstellung zu Bonn, Massenverbrechen der Nationalsozialisten an nicht-jüdischen Menschen während des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, es geht darum, ein Spektrum zu vermitteln. Und ich meine, das ist mit einfachen Mitteln möglich. Die wissenschaftliche Expertise dazu liegt seit langem vor. Wir können uns ernst nehmen in dem, dass wir es vermitteln wollen. Dann werden wir sicherlich auch adäquate Mittel und Wege finden. Und vielleicht nochmals zu der Notwendigkeit der Rolle von Überlebenden. Das ist ja auch in der Sendung bisher schon angedeutet worden. Oft genug sind in der Vergangenheit Überlebende des Holocaust auch einfach so genommen worden als Zeuginnenschaft. Und damit wurde diese Vermittlung quasi auf sie abgeladen. Und in Schulen beispielsweise hatte man dann nicht die Notwendigkeit von Lehrerinnenseite, ohne da falsche Anwürfe formulieren zu wollen, aber von Lehrerinnenseite, das habe ich selbst so erlebt, dann noch adäquate auf diese Thematik einzugehen. Okay. Ich meine, wenn wir über Überlebende sprechen, dann sollten wir auch deren Bedeutung ernst nehmen. Das eine ist, dass Einzelschicksale von solchen Überlebenden uns zeigen, wie der Holocaust, die nationalsozialistischen Massenverbrechen insgesamt tatsächlich stattgefunden haben.
Also ähnlich wie wir es gerade gehört haben, über Anne Frank zum Beispiel vermittelt.
Ganz genau, über Anne Frank vermittelt, aber eben solche Stimmen können auch zeigen, was eben im Verlauf der Massenerschießungen in Osteuropa passiert ist oder im Rahmen der Aktion Reinhardt. Das heißt, solche Felder, die bis jetzt eben eher noch unterrepräsentiert sind. Und noch ein Punkt, das Wichtige ist, überhaupt zu verstehen, was Überleben heißt. Diese überlebenden Schicksale sind meistens so übermenschlich anmutend, dass das wiederum zeigt, wie systematisch die Nationalsozialisten die Massenverbrechen letztlich realisiert haben. Überleben war schlicht nicht vorgesehen. Deswegen brauchte es solche Schicksale, um überhaupt überleben zu können. Solche übermenschlich anmutenden Schicksale.
In diesem Moment meldet sich Frau Stemmler. Bitte schön, was würden Sie Herrn Küppers antworten oder vielleicht noch ergänzen wollen?
Genau, ich möchte was ergänzen. Also ich möchte erstmal zustimmen, dass es auf jeden Fall ganz viele Aspekte der nationalsozialistischen Geschichte gibt, die noch total unterrepräsentiert sind und die noch weiter und viel ausführlicher thematisiert werden müssen. Aber auch ergänzen, dass man ja auch nicht über den Nationalsozialismus sprechen kann, ohne auch über die Ideologie dahinter zu sprechen und ohne auch über Antisemitismus zu sprechen und Rassismus zu sprechen. Und ich glaube, das ist zumindest auch unsere Erfahrung in der Bildungsstätte, ist etwas, was auch in Schulen noch zu wenig passiert und Lehrkräfte teilweise auch überfordert, weil sie darauf auch nicht in dem Maße vorbereitet werden. Also gerade auf TikTok werden junge Menschen auch einfach sehr viel mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit anderen abwertenden Ideologien konfrontiert, können diese nicht direkt so einordnen und reproduzieren dann eben auch viel Problematisches. Und eine Lehrkräfteumfrage, die die Bildungsstätte erst kürzlich durchgeführt hat, hat nochmal gezeigt, dass Lehrkräfte das einerseits erkennen und sagen, ja, es wird ganz viel Problematisches auch im Unterricht geäußert, was die SchülerInnen aus den sozialen Medien haben, aber sie sind damit überfordert, dann teilweise darauf adäquat zu reagieren und das einzubinden und genau, ja. Das stellt auch ein großes Problemfeld dar.
In diesem Moment würde ich dann ganz gerne Herrn Stolp noch mal kurz mit in die Runde holen und fragen, ob das als Appell oder als Idee auch an Ihrer Schule, jetzt sind Sie pensioniert, aber trotzdem als Appell und Idee noch mit reingetragen werden könnte in Ihre Projektwochen zum Beispiel.
Das ist schon, ich sag mal so, das ist schon drin. Wir haben, weil hier der lokale Bezug ist bei uns auch da. Es gibt zum Beispiel in Erfurt einen Comic, weil, wo also auf einer anderen Art und Weise mit dem Schicksal von Jugendlichen berichtet wird. Und das ist auch ein anderer Zugang. Und noch ein weiterer Zugang ist mir jetzt eingefallen. Es gibt auch in Erfurt eine Radtour, die man mit den größeren Jugendlichen dann machen kann, wo dann an spezielle Orte der Stadt Erfurt gefahren wird und dort berichtet wird, was dort Schlimmes passiert ist und dort Schlimmes passiert ist. Also es gibt ganz, ganz viele Zugänge. Was mich vielleicht ärgert ist, oder das ist meine Beobachtung, dass eben das in vielen Schulen viel zu wenig thematisiert wird.
Mhm. Das ja. werden wir gleich nochmal aufgreifen, Herr Stopp. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für Ihren Anruf und Ihre Erfahrungen, die Sie mit uns hier geteilt haben. Wie gehen Jugendliche heute mit den Verbrechen der Nationalsozialisten um? Was haben Sie für eine Haltung? Was erleben Sie auch für eine Haltung von Lehrkräften zum Beispiel, von eigenen Eltern? Über diese Aspekte haben wir jetzt hier schon gesprochen in der Agenda. Und über diese Aspekte macht sich auch Kerstin Bauer sicherlich ihre Gedanken. Die möchte ich Ihnen jetzt gerne noch vorstellen. Über unterschiedliche Formate und wie Menschen erreicht werden können, das ist Teil ihrer Arbeit. Und sie bezieht da auch die Kunst mit ein, wenn ich es richtig verstehe. Frau Bauer verantwortet die Bildungsarbeit beim NS-Dokumentationszentrum in München und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Morgen.
All das, was Sie jetzt schon gehört haben, vielleicht mögen Sie gleich dazu das noch einbinden in Antworten. Aber ich würde als erstes gern wissen, Sie bieten zum Beispiel theaterpädagogische Projekte an. Wie kann das die Aspekte, die wir jetzt schon gehört haben, Erinnerungsarbeit noch erweitern bzw. ergänzen?
Also tatsächlich gibt es unglaublich viele Aspekte, wo ich jetzt anknüpfen könnte. Aber es ist schön, dass Sie gleich diesen Punkt da rausgegriffen haben, weil unsere Arbeit, uns als NS-Dokumentationszentrum in München gibt es seit 10 Jahren, aber wir haben in dieser Zeit eigentlich auch schon einen großen Wandel durchgemacht in unseren Formaten und in unserer Herangehensweise. Und uns hat eben auch die Erfahrung mit Schulen gezeigt, dass häufig einfach, und das ist jetzt sozusagen eine Bestätigung dessen, was hier auch schon angeklungen ist, zum Teil einfach zu wenig Zeit ist und dass die Auseinandersetzung dann irgendwie gut sein kann, wenn sie auch ein bisschen intensiver sein kann, wenn es Räume gibt, irgendwie sich zu äußern und sich einzubringen. Und genau in diese Stoßrichtung gehen eigentlich auch die Theaterworkshops, die wir mittlerweile anbieten, oder Projekte, die wir mittlerweile anbieten, weil es einfach sehr erfolgreich ist, wenn Jugendliche sich selbst einbringen können, irgendwie so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit auch erleben und partizipieren können und sozusagen nicht nur die RezipientInnen sind, die sozusagen irgendwie was aufgetrichtert bekommen, sondern eben auch das Gedenken irgendwie selber gestalten können. Und da sind also wirklich schon tolle Projekte entstanden, genau, auf die wir sehr stolz sind und wo wir glauben, dass das auch was ist, was man unbedingt weitermachen sollte.
Jetzt sind Sie seit 2016 dabei und haben gerade schon angerissen, dass sich die Sehgewohnheiten und Erzählformate geändert haben. Vielleicht mögen Sie mal eins herausgreifen, dass man so ganz praktisch mal hört, was sich verändert hat, beziehungsweise wie Sie es jetzt gestalten.
Naja, also das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, aber es wäre natürlich schon so, dass, also es wurden zum Beispiel jetzt auch schon die ZeitzeugInnen angesprochen. Wir arbeiten schon sehr lange mit Ernst Grube zusammen, einem mittlerweile 92 Jahre alt, Und die Frage ist dann natürlich schon, also er macht nach wie vor bei uns Gespräche mit großem Einsatz, auch trotz seines großen Alters. Und die Frage ist dann natürlich schon, versucht man genau diese Gespräche zu imitieren oder schafft man es sozusagen, Dinge auch, also andere Dinge zu entwickeln, die eben den Sehgewohnheiten entsprechen. In dem Fall von Ernst Grube haben wir jetzt mal einen Zugang gewählt, wo wir sagen, okay, wir werden eine Graphic Novel zu seinem Leben machen. Das ist jetzt zwar auch nicht mehr so ganz, das sozusagen ganz neu, so einen Zugang zu wählen, aber das wäre eben sowas zu sagen, eine Erzählform zu finden, die sozusagen nicht versucht, sozusagen ein Zeitzeug in dem Gespräch zu imitieren, sondern einfach eine eigene Form dann auch zu finden. Genau, und Ähnliches gilt auch für eben auch digitale Projekte.
Mhm. Wir sprechen, wenn wir über Bildungsarbeit reden, auch im Moment gerade wieder, fällt mir auf, viel über die Jungen. Dabei geht es ja genauso darum, auch die jetzt schon Erwachsenen und Älteren mit einzubeziehen. Wird das häufig vergessen?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass es häufig vergessen wird. Gerade in der Entwicklung von Bildungsformaten denken wir ganz häufig an Jugendliche. Und da können wir eigentlich sagen, die kommen sowieso, weil
sie müssen
zu uns ins Haus bringen. Ja. Es ist tatsächlich so. Also ich würde auch bestätigen, dass die jungen Menschen eigentlich relativ interessiert sind. Das geht bis hin zu Grundschulprogrammen, die wir anbieten. Und auch da ein großes Interesse da ist. Aber sozusagen die Frage, welche Formate brauchen eigentlich erwachsene Menschen, da wird da häufig so ein bisschen vergessen. Und die letzten Jahre haben eigentlich schon gezeigt, wie viel Bedarf an Ansprache es da einfach gibt. Also Menschen, die zu uns kommen, die Ängste äußern, weil sie sagen, okay, wir sehen einer starken rechtsextremen Gedankengut, mir kommt das irgendwie bekannt vor, deswegen komme ich jetzt ins NS-Dokumentationszentrum, weil ich das Gefühl habe, hier könnten Personen sein, die ich ansprechen kann mit meinen Ängsten. Genau, also das muss ich ehrlich sagen, wird häufig vergessen. Und die Lehrkräfte, die auch schon genannt worden sind, auch so eine Gruppe, die sich zunehmend an uns wenden, weil sie eben so Gefühle von Überforderung auch empfinden, genau, weil sie auch in sozusagen so Notsituationen, wenn es schon zu Vorfällen gekommen ist, eben auch eine Form von inhaltlichen Input benötigen und Ähnliches. Also das kann ich auf jeden Fall so bestätigen.
Sagen Sie doch mal, Frau Bauer, so ganz konkret, weil wir es auch gerade gehört haben, mehrfach, wie die Überforderung oft an den Schulen ist, wenn zum Beispiel Inhalte aus TikTok, die nicht sehr differenziert und wissenschaftlich aufgearbeitet sind, wenn Jugendliche damit kommen. Wie können Sie helfen? Wie können Sie Lehrkräften bei sich im NS-Dokumentationszentrum helfen?
Also das ist, es ist eine sehr gute Frage. Es wäre auf jeden Fall notwendig, da auch in der Zukunft noch mehr Formate zu entwickeln. Aber letzten Endes läuft es momentan so ab, dass wenn Personen kommen, die sagen, okay, bei mir in der Schule gab es einen Vorfall, dass wir uns das ansehen, dass wir versuchen zu beraten, dass wir zum Beispiel eine Art inhaltliche Inputs geben können, dass wir aber auch einfach GesprächspartnerInnen sind in diesen Momenten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es Bereiche sind, die in der Zukunft, wo man auf jeden Fall noch mehr hinschauen sollte als Orte der Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus.
Okay, das kommt auf den To-Do-Zettel sozusagen. Sie haben uns im Vorgespräch auch erzählt, es gehe auch immer wieder darum, den Bogen zu den Ereignissen heute zu schlagen. Wie gelingt Ihnen das?
Das gelingt uns eigentlich schon dadurch, durch unseren Slogan von James Baldwin, den wir unserer ganzen Arbeit vorangestellt haben. History is not the past. Mhm. Also die Geschichte ist nicht vergangen, die ist nicht abgeschlossen. Und aus diesem Slogan ergeben sich eigentlich zwangsläufig, dass wir uns also mit Kontinuitäten rechtsextremen Denkens und Handelns beschäftigen, mit Rassismus, mit Antisemitismus, aber natürlich auch mit Themen wie Krieg, Völkermord, Ausgrenzung und Ähnlichem. Und das hat zur Folge, dass auch vielleicht ganz unabhängig davon von diesen ganz klassischen Bildungsformaten, so Workshops und Rundgänge, wie Sie sich sicher ganz gut vorstellen können, eben auch sehr viele Veranstaltungen anbieten, die so aktuelle Themen mit reinbringen. Und das können zum Beispiel im Moment ist es eine größere Installation, die wir zeigen, der Künstlerin Talia Feldmann, in der sie Stimmen von Überlebenden und Betroffenen rassistischer Gewalt in Deutschland gesammelt hat, die sich da eben auch äußern. Wie sie sozusagen erinnern und gedenken sehen. Mhm.
Vielen Dank bis hierhin. Kerstin Bauer war das vom NS-Dokumentationszentrum in München. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und es ist eine Hörerbeteiligungssendung und uns hat ein Hörer erreicht das kann ich gerade nicht sehen, aber er heißt Tillmann Ott und er schreibt, was mir persönlich helfen würde, wäre ein besseres Verständnis davon, wie viele Menschen damals aktiv in Organisationen wie der SS waren, wie viele als Soldaten in der Wehrmacht dienten und welcher Anteil der Bevölkerung sich an Taten beteiligt hat. Auch um das heute zu verstehen, so verstehe ich seine Mail. Und das würde ich genau gerne nochmal hier in die Runde geben, weil das ja auch gerade nochmal Thema mit der Frau Bauer war. Frau de Jong, Sie arbeiten in Norwegen, haben dazu geforscht. Ich war erschreckt zu lesen, wie in einer Befragung von 2021 46% angegeben haben, sie sehen keine Verbindung zwischen den Morden der NSU etwa oder dem Anschlag in Hanau und dem Nationalsozialismus. Deckt sich das mit unserem Wissen, dass diese Verbindung oft nicht hergestellt wird oder vielleicht noch zu wenig?
Also genau dazu habe ich jetzt nicht geforscht. Das heißt, ich würde sagen, ja, das deckt sich mit unserer Wahrnehmung. Also wenn Menschen das nicht verbinden können, dann scheint es ja wohl so zu sein, dass wir das, und da wären wir wieder beim Anfang dieses Gespräches, ne? Wir müssen die Taten und die Täter mehr in den Fokus rücken. Dass diese Verbindungen nicht gezogen werden, weil man vielleicht nicht genug über die Taten und die Täter weiß.
Mhm. Täterinnen. Ja, Herr Küppers, vielleicht dann an Sie die Frage. Wie sehr und wie wichtig ist es, dass eben auch Forschungsstellen, Gedenkstätten genau diese Verbindung immer wieder herstellen?
Ja, das ist natürlich eminent wichtig. Und das Zentrale darin ist doch auch die Erkenntnis, dass im Zweiten Weltkrieg Millionen von Deutschen in der Wehrmacht beispielsweise oder in anderen nationalsozialistischen Organisationen an der Umsetzung der Massenverbrechen unmittelbar oder mittelbar beteiligt waren. Wenn wir um unmittelbare Täterschaft reden, dann müssen wir einen niedrigeren, sechsstelligen Größenordnung an Zahlen feststellen, die halt an diesen nationalsozialistischen Massenverbrechen beteiligt waren. Mehrere hunderttausend Täter und manche Täterinnen. Das heißt, die Forschung kann da recht klare Ergebnisse liefern. Und die Quellen, die wir unter anderem hier in Ludwigsburg in den Justizakten finden, sagen immer wieder aus, dass halt viele dieser Täter ganz entscheidend motiviert waren durch das, was eben als Faktor auch schon angesprochen wurde, durch Ideologie. Das heißt, Rassenantisemitismus, der Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten oder der nationalsozialistischen Rassen waren, ist ein ganz entscheidendes Element gewesen, was Nationalsozialisten, was Deutsche zu Tätern, teilweise auch in einem ganz geringeren Prozentsatz, zu Täterinnen gemacht hat. Und das ist die Klammer, die wir eben heute auch noch sehen müssen. Der Vernichtungsantisemitismus ist als Denken ja nicht mit 1945 abgebrochen, sondern der wirkte fort und der wird heute auch in TikTok-Zeiten ständig neu definiert und formuliert. Und das gilt es natürlich ernst zu nehmen. Und da sehen wir dann auch ein NSU mit einem verrückten Nazi-Antisemitismus, der eben auch zu Morden geschritten ist. Mhm.
Wir sprechen in der Agenda gleich weiter nach den Nachrichten. Fast 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft, Erinnerungsvermittlung in TikTok-Zeiten. Und Sie haben weiter die Möglichkeit, sich zu beteiligen. 00800 4464 4464 ist das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Fast 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft, Erinnerungsvermittlung in TikTok-Zeiten. Das ist unser Thema heute in der Agenda. Und uns erreichen im Moment sehr viele Mails, die nochmal auf die Schulzeit zurückblicken oder voraus und erzählen von ihren Enkelkindern, wie sie es da erleben. Die Mails haben sie geschickt an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich würde ganz gerne zitieren aus einer Mail von Vera Koselek. Sie schreibt, ich meine, das Thema Erinnerungskultur sollte verbindlicher als Bestandteil der Geschichtsphilosophie oder oder Religionsunterrichte integriert werden, mit Forschungsaufträgen an die Schüler über das Schicksal der vertriebenen und ermordeten Bürger der jeweiligen Stadt zu forschen, damit die anonymen Zahlen ein Gesicht und eine Geschichte für die Schüler bekommen. Und Jeanette Bender hat uns ebenfalls geschrieben an agenda@deutschlandfunk.de. Sie schreibt, ich hatte Anfang der 70er einen hervorragenden Geschichtslehrer, der uns viele Unterrichtsstunden lang bewusst gemacht hat, dass man, wenn man wollte, schon früh erkennen konnte, welche Ziele Adolf Hitler verfolgte. Wir lasen Passagen aus Mein Kampf, in denen er ganz deutlich aufzeigte, dass er die Ausmerzung des Judentums verfolgte, dass er alle Andersdenkenden mundtot machen würde. Zitat Ende. Und an der Stelle gerne die Frage an Steffi de Jong, Dr. Steffi de Jong, die forscht zur Historical and Classical Studies in Norwegen. Frau de Jong, was ist Ihr Eindruck? Setzen Schulen nach wie vor eher auf so klassische Medien wie Buch, wie wir es gerade gehört haben, Film und Besuch von Gedenkstätten? Oder ist die Bereitschaft auch inzwischen gewachsen, sich da auch zu verändern? Wir haben schon gesprochen ein bisschen über die veränderten Sehgewohnheiten, die veränderten Erzählformate.
Ja, ich bin nun nicht in der Schule, deshalb weiß ich nicht genau, was in den Schulen passiert. Ich kann aber sagen, dass wir das, was wir generell sehen können, eine größere Anzahl an Medien ist, die benutzt werden, zur um an den Holocaust zu erinnern. Medien auch, bei denen man vor einigen Jahren noch etwas Angst hatte, die zu benutzen, wie Computerspiele, wie virtuelle Realität. Genau, also da sehe ich eine Wandlung insoweit, dass auf jeden Fall mehr Angebote da sind, andere Medien mit einzubeziehen.
Gucken wir doch mal kurz auf Virtual Reality. Also so eine Brille, die kennt, glaube ich, inzwischen jeder, die man sich aufsetzen kann und an Orte deshalb versetzt wird, die man sonst nicht in der Realität besucht, sondern man bleibt im Klassenraum zum Beispiel. Da gibt es die Möglichkeit, soweit ich das gesehen habe, auch Konzentrationslager zum Beispiel zu besuchen.
Genau, also es gibt auf jeden Fall Projekte, die versuchen, das zu entwickeln. Bis jetzt ist noch keines komplett abgeschlossen worden. Genau, es gibt aber auch andere Projekte, die versuchen, wenn wir über Zeitzeuginnen zum Beispiel reden, in denen man Zeitzeuginnen folgen kann. Sei es an die Orte des Verbrechens, sei es, dass die Geschichte einer Zeitzeugin erzählt wird. Da gibt es eine Virtual-Reality-Anwendung, die heißt Letters from Drancy. Und genau.
Was passiert da konkret?
Ja.
Ja? Was passiert da konkret, nur damit wir eine Vorstellung haben?
Was passiert da konkret? Also in den Anwendungen, die jetzt Lager nachstellen wollen, da werden entweder lediglich die Gebäude nachgestellt oder rekonstruiert in der virtuellen Realität und man macht dann quasi einen Besuch im Lager, im funktionierenden Lager, aber nicht, aber ohne Menschen quasi. Und dann gibt es Ansätze, die ich eher problematisch finde, die versuchen, die Nutzerinnen in die Rolle eines Opfers zu stecken. Und was ich daran problematisch finde, ist, dass sie auf ein Konzept, ein Empathiekonzept zurückgreifen, bei dem Empathie verstanden wird als eine Spiegelung der Erlebnisse. Das heißt, ich kann quasi nur Empathie mit jemandem empfinden, wenn ich genau das erlebt habe, was diese Person auch erlebt hat.
Das ist eine Variante. Frau Stemmler ist hier. Sie arbeitet in der Social Media Redaktion der Bildungsstätte Anne Frank. Sie sind bei Social Media aktiv. Also das heißt, Sie sprechen da Jugendliche gezielt an. Und die Entscheidung für so eine Social Media Redaktion ist wahrscheinlich noch gar nicht so alt. Und aus welchem Grund haben Sie die getroffen in der Bildungsstelle?
Die Frage kann ich leider nicht so ausführlich beantworten, weil das noch vor meiner Zeit in der Bildungsstätte war.
Aber es ist doch sicherlich auch verbunden mit veränderten Sehgewohnheiten und dem Wissen darum, wie viel Informationen und vielleicht auch Falschinformationen im Netz kursieren und dem etwas entgegenzusetzen, so wie Sie es gerade schon geschildert haben.
Ja, mit Sicherheit. Also die Bildungsstätte hat angefangen als Jugendbildungsstätte und eben gerade in Frankfurt, dem Geburtsort von Anne Frank, auch mit einem Fokus erstmal auf Anne Frank und auf ihr Tagebuch, mit einem Jugendbegegnung Ort, vor Ort, der begehbar ist. Und genau, ich vermute, was heute die Social Media Redaktion ist, war früher in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit, die sich jetzt aber ausgeweitet hat. Und jetzt sind wir als Bildungsstätte eben präsent auf Instagram, Facebook, Twitter beziehungsweise X immer noch und dann eben vor allem jetzt auch vermehrt TikTok und auch YouTube und gehen eben mehr auf Videoformate, weil das einfach jetzt das ist, wie man in erster Linie junge Menschen erreicht.
Und wir haben ein Beispiel aus dem Netz geholt bei TikTok, da gibt es die Reihe Off the Record und da werden Personen und Ereignisse vorgestellt oder Aspekte der NS-Zeit, die in Erinnerungskultur nicht genug Raum bekommen haben. Bisher, wir hören mal rein.
Heute ist ein wichtiges Datum für viele europäische Sintize und Romja. Denn vor 80 Jahren, am 16. Mai 1944, haben sich Sintize und Romja im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gegen ihre geplante Ermordung gewehrt. Die Überlebende Zilli Schmidt, die auch am Aufstand beteiligt war, beschreibt es so. Sie wollten uns eigentlich schon vorher alle umbringen, aber da machten die Häftlinge einen Aufstand. Sie wussten, was die planten von der SS. Da haben sie Gewehre gesammelt und Gegenstände, die man als Waffen benutzen konnte, um sich zu wehren. Aber so weit ist es nicht gekommen. Es kam nicht zum Kampf. Die SS hat erst einmal abgelassen, als sie merkten, dass die Sinti sich wehren würden. Durch ihren Widerstand konnten sie die Mordaktion um einige Wochen verzögern. Doch die arbeitsfähigen Sintize und Romja wurden in andere Lager deportiert und mussten Zwangsarbeit verrichten. Zurück blieben vor allem alte Frauen und Kinder. Diese wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 von der SS ermordet.
Ja, Frau Stemmler, da hören wir erstens jemanden, der relativ schnell redet. Das ist üblich, glaube ich, auf TikTok. Und dann hören wir immer wieder Plings und Klongs und ich weiß nicht, verschiedenste Geräusche, nur damit diejenigen, die noch nie auf TikTok waren, wissen, was das ist. Was passiert dann da?
Genau, also bei TikTok ist es wichtig, dass die Videos vor allem dann geschaut werden, wenn sie auch ästhetisch ansprechend sind. Das heißt, Leute haben auf jeden Fall immer gerne ein Gesicht, das irgendwie sympathisch ist, das nah an der Kamera ist, aber wir arbeiten auch viel mit Einblendungen, die dann informativ sind, die aber auch dazu beitragen, dass man sich eben an die Sehgewohnheiten anpasst und alles ein bisschen schneller geht und die Informationsdichte einfach ein bisschen höher ist.
Und was genau ist die Intention dieser Reihe? Können Sie das nochmal kurz erzählen? Warum haben Sie die aufgesetzt?
Genau, also die Reihe Off the Record haben wir aufgesetzt, einmal quasi aus dem Bewusstsein heraus, dass eben so ein großes Interesse da ist in unserer Community oder unter unseren FollowerInnen an historischen Ereignissen und wir aber dann gerade eben auch den Fokus legen wollten auf die, die eher untergehen und mit denen man sich nicht so stark beschäftigt und an denen man dann aber auch zeigen kann, dass eben bestimmte Formen von Diskriminierung, die heute noch aktuell sind, auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wie jetzt eben am Beispiel Aufstand der Sintize und Romja im Konzentrationslager, dass diese Gruppen überhaupt auch zu den Verfolgten gehört haben, ist unter jungen Menschen sehr wenig bekannt. Und dass diese Gruppen heute immer noch Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren, das ist dann der nächste Schritt. Also wir versuchen das dann auch immer zu verknüpfen mit einmal einem Schlaglicht auf etwas Historisches, was eher untergegangen ist und dann aber auch die Brücke in die Gegenwart zu schlagen.
Und ich möchte dazu nochmal ergänzen, es geht nicht nur um Junge, ne, sondern ich glaube, das tatsächlich ist in der breiten Bevölkerung nicht so bekannt, wie auch Herr Köppers ja immer wieder betont hat, dass es viele blinde Flecken, so nenne ich es mal, gibt. Jetzt könnte man aber kritisch fragen, gerade bei TikTok, reicht die Zeit in so einem Format, um wirklich aufzuklären und Menschen wirklich abzuholen?
Also grundsätzlich natürlich nein, das ist viel zu kurz, auch wenn TikTok jetzt auch vermehrt längere Formate pusht. Also die Plattform hat angefangen als Kurzvideoplattform. Inzwischen werden aber auch gerade längere Videos vom Algorithmus begünstigt sozusagen. Also man hat auch jetzt Zeit für richtig gehende Video-Essays. Grundsätzlich finden wir es einfach sehr wichtig, auf dieser Plattform überhaupt präsent zu sein als Bildungsakteur und als Akteurin, die eben ja für Demokratie und demokratische Werte steht, weil das findet sich da einfach viel zu wenig. Und wenn man dann einer Person in den Feed gespült wird sozusagen, denn TikTok basiert ja nicht auf Abonnements wie andere Social-Media-Plattformen, sondern man bekommt einfach das angezeigt, von dem der Algorithmus ausgeht, dass die Nutzerin es für interessant hält. Also wenn ein Video der Bildungsstätte einfach in einem Feed landet, dann bricht das vielleicht schon mal etwas auf oder regt eben dazu an, dass man sagt, oh, das ist aber interessant, da muss ich mich noch weiter dazu informieren. Und dann ist es vielleicht auch einfach nur der erste Begegnungspunkt und der erste Schritt, um dann dem Kanal zu folgen, sich auf anderen Kanälen umzugucken und dem eben weiter nachzugehen.
Mhm. Dr. Martin Köppers, Historiker und Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg. Ist das ein Sprungbrett? Ist das was, wo wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir neue Formate, neue Erzählformen und neue Zugänge brauchen sozusagen für diese Gesellschaft, für diese veränderte Gesellschaft. Kann das ein Sprungbrett sein? Klingt das in Ihren Orden nach etwas, was zukunftsträchtig ist?
Ja, unbedingt, diese Formen zu entwickeln und zu realisieren. Da habe ich große Bewunderung. Das ist auch für mich immer wieder inspirierend, auf solchen Kanälen eben auch adäquate, wissenschaftlich fundierte Inhalte zu vermitteln. Das ist die Frage des Wie. Und als Wissenschaftler treibt mich aber natürlich, und darüber haben wir ja schon gesprochen, die Frage des Was um, also was vermitteln. Und da würde ich dann kritisch auch, und das ist ja eben auch schon angeklungen, einwenden, dass es oft genug etwas mehr Sorgfalt und vielleicht auch einen Tick mehr Zeit braucht, als das auf solchen Social-Media-Kanälen vielleicht dann so die gängige Formel ist. Und da ist meine Erfahrung, dass die Studierenden, meine Studierenden Semester für Semester eben auch die Geduld aufbringen, in der Vorlesung anderthalb Stunden zuzuhören. Und da können wir doch auch optimistisch gestimmt sein, dass es beides braucht. Ne? Natürlich wollen wir uns immer wieder neu erfinden, auch neue Formen der Vermittlung entwickeln. Das findet statt, finde ich ganz grandios. Und trotzdem können wir guten Mutes sein, dass auch wissenschaftliche Erkenntnisse in einer ausführlichen Form wahrgenommen werden wollen. Und das steigert ja dann auch Kritikfähigkeit von Erwachsenen, von Jüngeren wie Älteren, die dann halt vielleicht kritisch gegenüber einem Twitter X Kurzformel oder irgendeinem vielleicht dann doch verzerrenden oder falschen TikTok-Inhalt kritisch sein können.
Ja, das heißt Zutrauen haben auch in die nachfolgenden Generationen. Frau Stender, wie ist denn das Feedback von den Jugendlichen auf diese Reihe, auf diese Filme bei TikTok? Was erleben Sie da?
Also grundsätzlich erleben wir zu dieser Reihe sehr positives Feedback und viel Interesse, viel Rückfragen und auch immer wieder die Aussage, oh, davon habe ich ja noch nie gehört oder das habe ich ja noch gar nicht gewusst, was uns darin bestärkt, dass es auf jeden Fall der richtige Ansatz ist. Und grundsätzlich sehen wir aber auch, dass die Sehgewohnheit bei TikTok auch einfach so ist, dass da sehr gut auch Videos funktionieren, die vielleicht gar nicht so geplant sind oder gar nicht so hochwertig produziert sind, sondern die einfach spontan aufgenommen werden. Und deswegen reagieren wir manchmal auch einfach dann auf Debatten in der Bildungsstätte, wenn wir das Gefühl haben, da ist gerade ein problematischer Trend auf TikTok, der ist rassistisch zum Beispiel und dazu müssen wir jetzt etwas sagen und das kann dann auch einfach am Nachmittag innerhalb von einer Stunde aufgenommen werden und dann hochgeladen werden und das erzielt manchmal dann noch mehr Interesse und wird noch mehr gesehen als Videos, die jetzt ja, mit größerer Vorbereitung, größerer Überlegung oder nicht unbedingt größerer Überlegung, aber quasi größerem Aufwand produziert werden.
Erinnerungsvermittlung heute und im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, fast 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft, das ist unser Thema heute. Und zu diesem Thema gemeldet hat sich unsere Hörerin Frau Rudolf aus Elbingen. Schönen guten Tag.
Hallo. Ja.
Wie ist Ihr Blick auf das Thema?
Ich bin nicht aus Elbingen.
Ja. Das steht hier auf meinem Zettel, aber ist, erzählen Sie, wie Ihr Blick auf dieses Thema ist.
Es geht um Folgendes. Ich selber habe irgendwann zu mir gesagt, ich möchte mal zurück zu meinen Wurzeln und habe immer meine Mutter, meine Familie, die aus Ostpreußen kam, gelöchert und meine Mutter, die behauptete immer, ja, Juden gab es bei uns nicht. Und habe ich dann aber selber recherchiert und bin nach Elbing gefahren und da gab es sowohl Juden schon seit 1800 und meine Mutter selber hatte in einer Fabrik gearbeitet, die Juden gehörte. Ihr Geburtshaus lag circa 500 Meter vom jüdischen Friedhof entfernt. Mhm. Und 10 Kilometer weiter war das Außenlager von Stutthof. Ich hatte eine solche Wut, das können Sie sich nicht vorstellen.
Hatten Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Mutter darüber noch zu reden?
Nein, leider nicht. Leider nicht.
Und wäre es Ihr Bedürfnis gewesen, mit ihr nochmal zu reden?
Ja, natürlich. Ja, ich hätte sie damit konfrontiert, auf jeden Fall. Ne?
Was haben Sie dann gemacht mit Ihrer Wut? Wie sind Sie da weiter mit umgegangen?
Naja, ich muss sagen, ich interessiere mich überhaupt für Geschichte und unsere deutsche Geschichte, insbesondere aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die ich, wenn ich immer im Ausland bin, gemacht habe. Ich habe also sehr viel jüdische Menschen kennengelernt und habe also immer unheimlich nette Menschen dabei kennengelernt, also die mich richtig, also ich war immer beschämt. Ich hätte am liebsten in Boden versinken können, wenn ich dran gedacht habe, was man diesem Volk angetan hat.
Aber Wut und Scham sind ja Themen bzw. Gefühle, mit denen man auch umgehen muss und wo man auch immer wieder erlebt, dass es auch Teil unserer Erinnerungskultur ist. Welche Hoffnung haben Sie, dass nachfolgende Generationen mit dem Wissen darum anders umgehen werden? Wie schauen Sie darauf, Frau Rudolf?
Also ich bin da sehr pessimistisch.
Warum? Wenn Sie das gehört haben, was wir hier gerade auch besprochen haben, zum Beispiel TikTok, auch wenn Sie da vielleicht nicht sind, aber es gibt ja die Möglichkeiten und die verschiedensten Kanäle, die Versuche mit Jugendlichen da auch ins Gespräch zu kommen.
Ja, aber wenn ich sehe, wie heute politisch sich alles entwickelt in Deutschland, wieder in diese Richtung, und wenn ich an diese anti-israelischen Demonstrationen denke und das sehe, was da gemacht wird auf den Straßen hier in Deutschland, da kriege ich Angst.
Das ist genau nochmal, Frau Ruder, vielen Dank, dass Sie das geteilt haben mit uns und vor allem auch Ihre familiäre Geschichte hier bei uns erzählt haben. Das ist genau das Thema, was wir zu Beginn ja nochmal auch schon angesprochen haben, nämlich die Verbindung vom Heute mit der Geschichte. Dr. Martin Köppers, gerade hatten wir schon mal gesprochen, kurz und nur angerissen, die NSU-Verbrechen und auch den Anschlag von Hanau, dass da oft die Verbindung Menschen fehlt. Jetzt hören wir aber gerade von der Frau Rudolf, wie wichtig ihr das auch ist. Wie weit schaffen wir es, das mit einzubinden in künftige Erinnerungsarbeit? Und wo stehen wir da jetzt? Was muss da noch passieren?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Konnex, wo ich mich auch persönlich gefordert sehe, aus der Geschichte als Historiker zu vermitteln, was damals in der Epoche des Nationalsozialismus stattgefunden hat und was eben begangen wurde. Wir hatten schon erwähnt, Ideologie wirkt fort. Das heißt, der Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten hat neue Sprecharten gefunden, genauso der Rassenwahn der Nationalsozialisten. Das wirkt als Ideologeme, als verrückte Ideologeme fort. Und da sind wir natürlich gefordert. Und da ist auch unsere Erinnerungskultur gefordert. Angst kann ich verstehen, aber ich würde gerne dafür plädieren, dass wir als offene Gesellschaft, die auf dem Prinzip des Universalismus besteht, alle Menschen sind gleich, dass wir auch die Notwendigkeit sehen müssen, mit diesen Faktoren, die unsere Gesellschaft angreifen, umgehen zu müssen. Erinnerungskulturell würde ich da zwei Aspekte gerne noch mal rausstreichen wollen.
Nur kurz bitte einmal, ja.
Das eine ist der unerträgliche Krieg Putins gegen die Ukraine. Wenn wir erinnerungskulturell vielleicht einen Tick besser aufgestellt gewesen wären, dann würden wir sehen, dass die Ukraine ein Riesenfeld nationalsozialistischer Vernichtungspolitik gewesen. Über 1 Million ukrainische Jüdinnen und Juden sind während des Zweiten Weltkriegs durch die Nationalsozialisten ermordet worden. Das heißt, die Ukraine ist ein Hauptort genau dieser Verbrechen, und die Denazifizierung, die Entnazifizierung als ein Motiv Putins für diesen grässlichen Krieg hätte nicht so funktionieren können, wenn wir vielleicht in der Richtung besser ausgestellt gewesen wären. Und das Zweite ist von der Hörerin angesprochen, der Nahostkonflikt. Wir müssen verstehen, dass islamistischer Judenhass, dass diese Einstellung, die unerträgliche Einstellung gegen Israel ohne den nationalsozialistischen Antisemitismus nicht denkbar ist. Die intensiven Verbindungen des Nationalsozialismus mit antisemitischen, nationalistischen, palästinensischen Sektierern während des Zweiten Weltkriegs bilden da die ganz entscheidende Verbindung. Und das müssen wir ernst nehmen. Wir könnten auch wissen, dass ein SS-Einsatzkommando 1942 aufgestellt war, um den Holocaust in den Nahen Osten zu exportieren. Und dann könnten wir verstehen, dass der Nahostkonflikt eben auch mit ein Kapitel des Holocaust geworden ist. Und dann würden wir auch vielleicht diesen gegenwärtigen Nahostkonflikt ein Stück weit besser verstehen und könnten auch Empathie gegenüber Palästinenserinnen und Palästinensern besser ausdrücken, nämlich nicht in so eine inhaltsleere Parole Free Palestine, die den Mördern der Hamas hilft, sondern wirkliche Empathie gegenüber Palästinenserinnen und Palästinensern, die ja seit Jahrzehnten unter diesen unerträglichen Terroristen im Gazastreifen oder den Korrupten in der Westbank leben müssen.
Das waren jetzt sehr viele Themen, die Sie da noch mal kurz vor Schluss dieser Sendung angesprochen haben. Ich würde aber ganz gerne zum Schluss vielleicht Herrn Wortmann noch mal mit in diese Runde holen, der sich bei uns gemeldet hat unter der Telefonnummer und der vielleicht auch mit in dieses Horn stößt, nämlich die Einordnung von Kriegen und Konflikten heute. Herr Wortmann, wie schauen Sie auf dieses Thema Erinnerungskultur? Ich lese, dass Ihnen wichtig ist, dass Schüler eine selbstkritische Haltung entwickeln können.
Ja, ich denke, dass die selbstkritische Haltung immer dann anfangen muss, an dem, wo ich meinen eigenen moralischen Kompass aufgebe. Also wo Gruppenbedingungen wichtiger werden für den Einzelnen als das, was er als moralische Leitlinie für sein eigenes Leben hat. Mhm. Denn dass die im Nationalsozialismus wollten, dass Menschen ermordet werden, das war ja überhaupt nicht der Fall. Sondern es geht dann, an welchem Punkt gibt man diese Prämisse eigentlich auf. Humanitäre Bildung gab es auch in den 20er Jahren und vor den Nationalsozialisten. Und dieses Aufgeben des moralischen Kompasses, das ist eigentlich das Wichtige. Mhm. Ob das Kleinkriminelle.
Ja, und das ist ja das, sagen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, was wir aus der heutigen Erinnerungskultur und wenn wir mit Schülern über die NS-Zeit sprechen, auf die unterschiedlichsten Wege ihnen mitgeben können, sozusagen, einen moralischen Kompass?
Einen moralischen Kompass und auch sich nicht von der Gruppe selber vereinnahmen zu lassen, sondern den aufrechtzuerhalten, notfalls auch gegen die Gruppierung.
Mhm. Also, sagen Sie?
Das Aufgeben einer Idee, um die Gemeinschaft zu erhalten mit anderen, das ist ein Problem. Und darüber zu reden und über die Dinge, die damit verbunden sind, zu reden, wie man sich aus diesem Druck einer Gruppierung lösen kann, das halte ich für das Wichtige.
Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema Rassismus, marginalisierte Gruppen. Vielen Dank, Herr Wortmann, für diese Meldung zum Schluss. Dann mag ich Sarah Stemmler noch zum Schluss mal das Wort geben. Also wir hören von Herrn Wortmann, dass er sagt, wir müssen auch aufstehen gegen möglicherweise die Mehrheitsmeinung und mehr eigene Meinung bilden können. Das haben wir auch gerade schon gehört von Herrn Küppers, wie wichtig das ist, um eben eine Einordnung aktueller Ereignisse zu ermöglichen. Ich würde Sie ganz zum Schluss fragen, wie optimistisch sind Sie, dass Sie mit Möglichkeiten wie TikTok, mit Social Media die Jugendlichen auch, was das angeht, aufstellen können? Oder wie wir gerade gehört haben, es doch nur ein Anstoß, ein Sprungbrett sein kann, um sie dann in entsprechende Formate auch dahin zu begeistern und dahin zu bringen?
Ich glaube, also ich bleibe erstmal vorsichtig beim Anstoß und beim Sprungbrett. Mhm. Aber genau, ich glaube, das darf in seiner Wichtigkeit überhaupt nicht unterschätzt werden, denn TikTok ist. Also so sehr es eine Chance ist für Bildung, ist es auch eine Gefahr für Radikalisierung. Also ich glaube, wenn man es andersrum betrachtet, dann ist es auch einfach sehr wichtig, dort präsent zu sein, um eben dagegen zu halten und um einzuschreiten und um gerade junge Menschen auch nicht populistischen Narrativen zu sehr auszuliefern.
Und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich eben gegen die Mehrheitsmeinung möglicherweise zu stellen. Fast 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft, Erinnerungsvermittlung in TikTok-Zeiten, das Thema dieser Agenda. Dankeschön an den Historiker Dr. Martin Küppers, die Historikerin Dr. Steffi de Jong und die Redakteurin der Anne Frank Bildungsstelle Sarah Schlemmler für die Diskussion. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich auch bei allen, die hier mitgemacht haben. Wir haben sehr viele Hörerzuschriften bekommen. Nicht alle konnten Platz finden. Trotzdem danke fürs Mitmachen und tschüss.